Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Arbeitnehmer und Familien können in diesem und im kommenden Jahr mit einer leichten steuerlichen Entlastung rechnen. Das Kabinett stellte heute die Weichen und billigte den sogenannten Existenzminimumbericht. Darin wird gemäß Grundgesetz geregelt, wie hoch Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag sein müssen. Steigen die Beträge, steigt meist auch das Kindergeld, weil sonst einkommensschwache Familien benachteiligt würden.
Kleidung, Essen, Wohnen und Heizen. Regelmäßig berechnet die Regierung, was Kinder und Erwachsene mindestens zum Leben brauchen. Dieses Existenzminimum darf der Staat nicht besteuern. Derzeit liegt der Grundfreibetrag für Erwachsene bei 8.354 Euro. Weil das nicht mehr reicht, wird er 2015 um mindestens 118 Euro angehoben. Der Kinderfreibetrag von bisher 4.368 Euro steigt um 144 Euro. Die Familienministerin verspricht:
Wir werden die Familien entlasten. Familien müssen auch entlastet werden. Aber es muss ein Familienpaket werden mit Steuerfreibetrag, Kindergeld, aber auch mit einer speziellen Unterstützung für Alleinerziehende und für Eltern, die arbeiten mit kleinen Löhnen.
Laut Gesetz müssen auf Grundlage des Existenzminimums nur die Steuerfreibeträge angepasst werden. Schwesig will aber auch Familien entlasten, die wenig oder gar keine Steuern zahlen. Das kostet schnell Milliarden und schon sträubt sich Finanzminister Schäuble. Beide wollen sich nun bis Ende März einigen.
Diesen Streit, den hat die Koalition schon quasi seit Beginn des Koalitionsvertrages. Da ist diese Koalition einfach nicht handlungsfähig. Und das ist eben verheerend für die Situation von Familien und Kindern.
Vor allem die Union ist in der Pflicht. Sie hat im Wahlkampf Milliarden Entlastungen für Familien versprochen. Schon wird spekuliert, das Kindergeld könne um 10 Euro pro Monat steigen. Offiziell bestätigen will diese Zahlen niemand. Man kann aber davon ausgehen, dass sie auch lanciert wurde, um den Druck auf Finanzminister Schäuble zu erhöhen.
Die Bundesregierung will mit Investitionen Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum in Deutschland stärken. Geplant sei, Milliarden in Bildung, Forschung und Verkehrsinfrastruktur zu stecken, sagte Vizekanzler Gabriel bei der Vorlage des Jahreswirtschaftsberichtes 2015. Trotz Anhebung der Wachstumsprognose auf 1,5% warnte Gabriel unter anderem mit Blick auf Griechenland vor Risiken. Die neue Regierung in Griechenland hat sich von möglichen schärferen EU-Sanktionen im Ukraine-Konflikt distanziert. Von Seiten des neuen Regierungschefs Tsipras hieß es, er sei vor einer entsprechenden EU-Erklärung nicht konsultiert worden. Über mögliche neue Sanktionen gegen Russland beraten morgen die EU-Außenminister. Bei der ersten Kabinettssitzung in Athen ging es vor allem um die internationalen Sparvorgaben.
Alexis Tsipras und seine neuen Minister. Es sind selbstbewusste Töne, die das Kabinett heute anschlägt. Ein Vier-Punkte-Programm soll unter anderem die dringendsten sozialen Probleme lösen und die Situation von Kleinunternehmern verbessern. Innenpolitische Ziele, die aber wohl kaum aus der eigenen Kasse beglichen werden können. Unsere Priorität liegt auch auf einer neuen Verhandlung mit unseren europäischen Partnern, auf der Suche nach einer gerechten, tragfähigen und für beide Seiten nutzbringenden Lösung, damit das Land aus dem Teufelskreis der Überschuldung und der Rezession herauskommt. Der neue Mann an der Spitze des griechischen Finanzministeriums habe bereits mit mehreren EU-Kollegen gesprochen und sei auf ein Klima der Vernunft getroffen. Einem Schuldenschnitt für Athen hat Europa heute aber erneut eine klare Absage erteilt. In einem Monat läuft das Hilfspaket für Griechenland aus. An den Verpflichtungen hat sich nichts verändert und die Zeit läuft ab. Deshalb müssen wir ein klares Bild davon haben, was passieren wird. Und wir brauchen eine Bestätigung der griechischen Regierung, dass sie all das erfüllen wird, was sie zugesagt hat. Aus dem Tsipras-Kabinett ist zu hören, die weitere Privatisierung des Piräus-Hafens und des staatlichen Energiekonzerns sollen gestoppt werden. Und 10.000 Staatsbedienstete, die während der Krise entlassen worden waren, sollen wieder eingestellt werden. Signale, die in Brüssel sicherlich nicht gut ankommen. Athen lässt die Säbel rasseln. Stumpfe Säbel allerdings.
Wie sich der Kurs der neuen Regierung in Athen am Aktienmarkt auswirkt, darüber informieren wir auf tagesschau.de. Dort finden Sie auch Zahlen und Hintergründe zur griechischen Wirtschaftslage. Im syrischen Kobane werden nach dem Rückzug der Terrormiliz Islamischer Staat die Zerstörungen deutlich. Teile der Stadt gleichen einer Trümmerwüste. Kurdische Kämpfer hatten gemeldet, sie hätten den gesamten Ort eingenommen nach monatelangen Gefechten. Dabei wurden sie von US-geführten Luftschlägen unterstützt. Im Umland der syrischen Grenzstadt bombardiert die US-geführte Allianz weiter Stellungen des IS. Zehntausende Menschen waren vor den Gefechten um Kobane über die Grenze in die Türkei geflohen. Zur Situation in Kobane jetzt live von dort Volker Schwenk.
Zuletzt war ja noch unklar, ob die Kurden tatsächlich die Stadt Kobane zu 100% wieder in ihrer Hand haben. Nach dem, was wir heute hier gesehen haben, kann man sagen, offenbar, das scheint so zu sein. Den ganzen Nachmittag über, den wir hier verbracht haben und den Abend, aus der Stadt selbst kein Gefechtslärm. Die Stadt selbst zu 70-80% zerstört und es leben auch nur wenige tausend Menschen hier, Zivilisten. Die meisten sind wiedergekommen, als die Kurden langsam hier die Oberhand gewonnen haben. An der Westfront der Stadt haben die Kurden den IS auf 3 Kilometer auf Abstand gehalten sozusagen. Dort war es heute ruhig. Anders im Süden, da haben wir gehört, schweres Artilleriefeuer der Kurden in Richtung der Stellungen der Kämpfer vom sogenannten Islamischen Staat. Und über uns den ganzen Abend bislang das Geräusch von Kampfjets und auch von Kampfhubschraubern und immer wieder schwere Explosionen. Kobane selbst ist frei, in den Dörfern außenrum sieht es aber ganz anders aus. Von den gut 360 Dörfern dort haben die Kurden erst 3 zurückerobern können. Es wird also noch eine ganze Weile weitergekämpft werden und damit zurück zu Susanne Daubner.
An der Grenze zum Libanon hat sich Israel Gefechte mit Kämpfern der Schiitenorganisation Hisbollah geliefert. 2 israelische Soldaten und ein UN-Blauhelm-Soldat kamen ums Leben. Die Hisbollah hatte einen israelischen Militärkonvoi in der Grenzregion zum Libanon bei den Golanhöhen angegriffen. Israel hält den Gebirgszug besetzt. Vor allem seit dem syrischen Bürgerkrieg kommt es dort immer wieder zu Gefechten. Die israelfeindliche Hisbollah hat Verbindungen zum Iran und kämpft in Syrien an der Seite von Präsident Assad.
Panzerabwehrraketen haben einen israelischen Konvoi getroffen. Bilder aus dem Grenzdreieck zwischen Israel, Syrien und dem Libanon. 2 Soldaten sterben. Sie waren auf Grenzpatrouille in der Nähe von Ratscha unterwegs. Mehrere Soldaten werden verwundet und versorgt und dann ausgeflogen. Die israelische Armee greift daraufhin Stellungen der Hisbollah im Libanon an. Die radikalen Islamisten hatten sich zu dem Anschlag bekannt, als Vergeltung für die Tötung eigener und iranischer Kämpfer am 18. Januar. Seitdem war es immer wieder zu Spannungen gekommen. Der israelische Premier kündigt am Abend nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts massive Vergeltung an. Wer immer hinter dem Angriff steckt, er wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Der Iran hat immer wieder über die Hisbollah versucht, eine neue Terrorfront gegen uns zu schaffen. Über die Nordgrenze und den Golan, wir werden angemessen, aber hart reagieren. Es sind die heftigsten Kämpfe mit der Hisbollah seit dem 2. Libanonkrieg 2006. Dabei kommt dort heute auch ein spanischer UN-Soldat durch eine israelische Granate ums Leben. Teile der Grenze werden zur Sperrzone erklärt, Israel verstärkt seine Truppen. Israel ist im Wahlkampf und mit Sicherheitsthemen gewinnt man Wahlen. Doch weder die israelische Regierung noch die radikale Hisbollah und ihr großer Förderer, der Iran, sind an einer längeren Auseinandersetzung wohl interessiert. Denn die Hisbollah ist tief verwickelt im syrischen Bürgerkrieg und geschwächt. Und Israel will nach dem 50-tägigen Krieg in Gaza im letzten Jahr wohl nicht schon wieder eine Auseinandersetzung führen. Zumal die USA das wohl nicht unterstützen dürften.
Wann Einsätze deutscher Soldaten vom Bundestag gebilligt werden müssen und wann nicht, das soll jetzt das Bundesverfassungsgericht ein weiteres Mal klären. Die Richter gehen seit heute der Frage nach, ob die Bundeswehr 2011 ohne Zustimmung des Parlaments EU-Bürger aus Libyen ausfliegen durfte. Damals eskalierte der Bürgerkrieg in dem Land. Im Kern geht es darum, ob es sich um eine humanitäre Aktion handelte, die der Bundestag nicht billigen musste, oder um einen zustimmungspflichtigen bewaffneten Einsatz.
Libyen im Februar 2011. Der Konflikt zwischen der Gaddafi-Regierung und den Regimegegnern wird zum Bürgerkrieg. Auch tausende Europäer, die in Libyen arbeiten, sind in Gefahr. Die deutsche Regierung beschließt kurzfristig eine Evakuierung. Mit 2 Transallmaschinen der Bundeswehr werden 132 Zivilisten aus der Wüste geflogen, darunter 22 Deutsche. Die Abgeordneten des Bundestags bat die Regierung nicht um Zustimmung für den Einsatz.
Wenn die Regierung kommt, sagt, es ist ein Notfall, wir müssen schnell handeln, aber wir werden dann nachträglich, weil wir jetzt keine Zeit haben, nachträglich natürlich ein Mandat beantragen, dann sagen wir als Opposition, das tragen wir mit, aber dann müssen danach die Regeln auch eingehalten werden.
Bei bewaffneten Einsätzen der Bundeswehr müssen die vom Volk gewählten Vertreter im Bundestag zumindest nachträglich den Einsatz genehmigen.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts liegt ein Einsatz bewaffneter Streitkräfte dann vor, ich zitiere, wenn deutsche Soldaten in bewaffnete Unternehmungen einbezogen sind.
Für die Bundesregierung war die Evakuierung in Libyen gerade keine solche bewaffnete Unternehmung, trotz Raketenabwehrsystem und schwer bewaffneter Soldaten.
Es ging bei der Evakuierung deutscher Staatsbürger um eine Rettungsaktion von in Not geratenen deutschen Staatsbürgern mit logistischen Mitteln der Bundeswehr, ohne dass eine militärische Auseinandersetzung zu erwarten war.
Karlsruhe muss nun Maßstäbe für die Parlamentsbeteiligung bei solchen Einsätzen festlegen. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.
Die islamkritische Pegida-Bewegung steckt in einer schweren Führungskrise. Nach dem Gründer Bachmann zogen sich heute auch Pegida-Sprecherin Örtel und andere Mitglieder von ihren Funktionen zurück. Zur Begründung hieß es auf der Internetseite von Pegida, Örtel sei Anfeindungen und Drohungen ausgesetzt gewesen. Es soll allerdings auch einen Streit um die Rolle Bachmanns gegeben haben. Die für nächsten Montag geplante Demonstration in Dresden wurde abgesagt.
Die Pegida-Demonstration am letzten Sonntag. Vereint hält der Vorstand das Protestplakat. Mit dieser Einigkeit ist es seit heute vorbei. Mehrere Mitglieder haben ihren Rücktritt erklärt, darunter auch Katrin Örtel. Die ehemalige Lehrerin war zur Frontfrau der Bewegung avanciert. Mit ihr verliert Pegida eine prägende Figur. Bereits letzte Woche trat Pegida-Gründer Lutz Bachmann zurück. Im Internet hatte er Ausländer als so wörtlich Dreckspack und Viehzeug bezeichnet. Trotz des Rücktritts soll Bachmann aber versucht haben, weiterhin auf die Pegida-Bewegung Einfluss zu nehmen. Beobachter sehen ihn als Befürworter eines radikalen Kurses.
Heute ist ein politischer Richtungsstreit in einem Personalstreit eskaliert. Die Frage war, soll der AfD-Flügel weiter das Sagen haben oder soll der mit Bachmann in die Versenkung geratene, eher rechtsextreme Flügel weiterhin im Vordergrund stehen?
Seit Wochen versuchen die Kirchen, Politiker und die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung in einen Dialog mit Teilen der Demonstranten zu treten. Auch der SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel diskutierte in Dresden mit Pegida-Anhängern. Der Bruch bei Pegida könnte eine Erlösung für die Stadt sein, erklärte er am Abend in der ZDF-Sendung Was nun?
Ich glaube, dass wahrscheinlich der öffentliche Zenit dieser Demonstrationen überschritten ist. Die einzige Gefahr, die jetzt besteht, ist zu glauben, alles ist in Ordnung. Und bei der nächsten Wahl jammern wir dann wieder darüber, dass die Wahlbeteiligung so niedrig ist. Wir müssen über die Themen, die Menschen Sorgen machen, sorgfältig sprechen.
Die zurückgetretenen Pegida-Organisatoren zogen ihre Anmeldung für die nächste Demonstration am Montag inzwischen zurück.
Von bürgerlich-konservativ bis rechtsextrem, von Politik verdrossen bis islamkritisch. Die Pegida-Bewegung legte sich nicht fest, deshalb konnte sie tausende Anhänger mobilisieren. Doch genau über diesen Spagat scheint sie jetzt zerbrochen zu sein. Ob damit die wöchentlichen Demonstrationen ein Ende haben, ist unklar. Für Anfang Februar sind bereits neue Pegida-Proteste im Internet angekündigt.
Kinder, die mit einer anonymen Samenspende gezeugt wurden, haben frühzeitig ein Recht darauf, den Namen ihres biologischen Vaters zu erfahren. Der Bundesgerichtshof entschied heute, dass ein Mindestalter nicht erforderlich sei. Nach einem früheren Urteil des Bundesverfassungsgerichtes muss jeder, der dies wünscht, über seine Herkunft aufgeklärt werden. Strittig war bisher aber, ob das auch schon für Kinder gilt.
Sunny Müller war 10 Jahre alt, als ihre Eltern ihr sagten, sie wurde per Samenspende gezeugt.
Meine Eltern haben mich sehr früh aufgeklärt und es war auch für mich genau der richtige Zeitpunkt, das zu erfahren.
Ihr Papa bleibt ihr Papa, sagt sie auch heute. Aber inzwischen will sie unbedingt wissen, wer ihr biologischer Vater ist. So wie die 2 minderjährigen Mädchen, die vertreten von ihren Eltern bis vor den BGH gingen und auf Auskunft klagten. Jedes Kind habe das Recht, seine Herkunft zu kennen, betonten die Richter heute. heißt grundsätzlich,
das Kind hat einen Anspruch gegen die Reproduktionsklinik auf Preisgabe des Namens des Spenders. Ein bestimmtes Mindestalter des Kindes ist dafür nicht erforderlich.
Entscheidend sei, die Eltern als gesetzliche Vertreter müssen die Auskunft wirklich zu dem Zweck einklagen, ihr Kind über den wahren Vater aufzuklären. Bei Samenspendern könnte nun die Sorge wachsen, vielleicht auch finanziell für die gezeugten Kinder etwa mit Unterhalt gerade stehen zu müssen. Das Risiko besteht theoretisch, die rechtlichen Hürden dafür sind aber durchaus hoch. Im Koalitionsvertrag ist angekündigt, das Auskunftsrecht der Kinder soll auch gesetzlich festgeschrieben werden. Das heutige Urteil bietet aber genügend Stoff für den Gesetzgeber, über ein rechtliches Gesamtkonzept rund um die Samenspende nachzudenken. So könnte man das Auskunftsrecht der Kinder garantieren, aber auch die Sorgen der Samenspender über mögliche Risiken stärker berücksichtigen.
Die deutschen Handballer haben bei der Weltmeisterschaft in Katar den ersten Einzug in ein WM-Halbfinale seit dem Titel 2007 verpasst. Sie unterlagen dem Gastgeberteam mit 24-26.
Das Spiel heute beginnt ganz anders als erhofft. Katar in Rot mit dem überragenden Torschützen Markovic und mit teilweise begeistertem Spielwitz enteilt zu einer fast unglaublichen 7-Tore-Führung nach 26 Minuten. Wie so oft bei dieser WM verliert Deutschland weder den Kopf noch den Mut und kämpft sich bis zur Halbzeit auf 4 Tore heran. Die Hoffnung der deutschen Handballfans ist berechtigt und in der 39. Minute steht es 19-20. Alles offen. Doch die mit 9 Ausländern gespickte Auswahl Katars bricht nicht ein, sondern bleibt immer in Führung. Eine Minute vor Schluss, die letzte Chance, dann noch einmal das Spiel zu drehen. Doch mit Daniel Saric ist dieses Mal der bessere Torhüter auf Seiten Katars. Sein Team gewinnt mit 26-24 und trifft nun im Halbfinale auf Polen. Die deutsche Mannschaft spielt um die Plätze 5-8.
Die Lottozahlen. 6, 8, 22, 38, 43, 47, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 29. Januar.
Das Sturmtief vor der Küste Südnorwegens sorgt bei uns für Regen, Schnee und stürmischen Wind. In den kommenden Tagen geht es dann ähnlich wechselhaft und windig weiter. In der Nacht muss in der Südosthälfte zunehmend mit Schnee gerechnet werden, an den Küsten fallen Schauer. Am Tag ist es im Osten teilweise sonnig, dann aber auch dort, wie im übrigen Land, kräftige Schnee- oder Graupelschauer, mitunter sind kurze Gewitter dabei, in der Südhälfte regnet es in tiefen Lagen teilweise. Der Wind weht mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen. An den Küsten, auf den Bergen und bei kräftigen Schauern und Gewittern auch Sturmböen. Auf den höheren Bergen schwere Sturmböen. In der Nacht +2 Grad an der Nordsee, -5 Grad im Berchtesgadener Land. Am Tag in den Höhenlagen um die 0 Grad, sonst 2 bis 6 Grad. Am Freitag ist es unbeständig und windig, zeitweise schneit es, im Flachland auch Schneeregen oder Regen, im Süden und Osten Lichtblicke. Das Wochenende über ebenso wechselhaftes Wetter.
Um 22.15 Uhr sehen Sie Karen Mioska mit diesen Tagesthemen. Führungslose Pegida, was der Örtel-Rücktritt für die Bewegung bedeutet und Flucht vor den Gotteskriegern. Reportage aus Nigeria. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.